Kapitel 5 Indien. Je näher wir der indischen Küste kamen, desto geschäftiger wurde es auf dem Meer. Hatte es sich vor wenigen Momenten noch blau, einsam und unendlich vor dem Bug ausgebreitet, verwandelte es sich nun immer mehr in einen dicht befahrenen Verkehrsknoten. Riesige Tanker fuhren auf die Küste zu und von ihr weg. Dazwischen tuckerten möwenumschwärmte Fischerboote. Militärschiffe mit unzähligen Kanonen, Antennen und Satellitenschüsseln ruhten bedrohlich vor dem Festland. In Küstennähe färbte sich das Wasser immer dunkler, bis es vollkommen schwarz war. Ein muffiger Geruch stieg zur Reling auf. Ich war in heller Aufregung. Heute war der 90. Tag meiner Reise. Ich hatte es zwar nicht geschafft, meine Prinzessin innerhalb dieses Zeitraums zu erreichen, aber mit Indien würde zumindest die nächste Etappe beginnen. Als ich in Mumbai vom Luxusschiff stieg und meine Füße zum ersten Mal in meinem Leben auf indischen Boden setzte, traf mich fast der Schlag. Natürlich hatte ich bereits viele Bilder der 15 Millionen Einwohnerstadt gesehen, aber keins davon hatte mich auf das Chaos vorbereitet, das mich dort erwartete. Zwischen gläsernen Hochhäusern pulsierte das Leben. Autos hupten durcheinander, Männer bedrängten mich und wollten mir Armbändchen verkaufen, Kinder liefen barfuß durch den Müll und bettelten, Rikscha-Fahrer zogen Menschen per Muskelkraft durch den Verkehr. Die Händler boten ihr Gemüse in großen Schalen an, Menschen liefen kreuz und quer über die Straße. Rollerfahrer quetschten sich durch die letzten Ritzen zwischen den Autos und Rikschas und machten das Verkehrschaos komplett. Ziegen, Kühe und Hühner tummelten sich am Straßenrand und schienen das Schauspiel zu beobachten, ebenso fasziniert vom alltäglichen Treiben wie ich. Die Eindrücke prasselten geradezu auf mich ein. Die Hitze trieb mich fast in den Wahnsinn. Alles war in ein Sonnenlicht getaucht, das so viel farbenreicher war, als ich es aus Deutschland kannte. Ich ging an einem nackten Mann vorbei, der regungslos am Straßenrand lag. Niemanden kümmerte das. Es roch nach Gewürzen, rohem Fleisch, Schweiß, Abgasen und Fäkalien. Als ich die Straßen entlang lief, sah ich Streetfood-Stände, an denen Essen zubereitet wurde, dessen Zutaten ich nicht identifizieren konnte. Es war ein Schmelztiegel von Gerüchen und Farben, die meine Sinne überwältigten. Neben den Ständen mit dem abenteuerlichen Kulinarikangebot reihten sich Juweliere, Stoffgeschäfte, Schuhläden, Handy- und Copyshops aneinander, dazwischen immer wieder traditionelle Teeläden, in denen die Einheimischen saßen und das Treiben auf den Straßen beobachteten. Richtete ich meinen Blick weiter nach oben, sah ich an den Hausfassaden Leuchtreklamen, Klimaanlagen und lose Kabel, die aus den Wänden ragten. Ich hatte das dringende Bedürfnis, meine Taschen abzulegen und kurz durchzuatmen. Also suchte ich mir ein Hostel raus und bahnte mir meinen Weg durch den Verkehr. Im Hostel angekommen, ließ ich mich auf eine fleckige Matratze fallen und spürte, wie die frischen Eindrücke durch mein Gehirn fluteten. Außer mir waren noch andere Backpacker im Gruppenraum. Eine bunte Truppe aus Amerikanern, Franzosen und einem Deutschen. Während sie sich angeregt unterhielten, öffnete ich ein weiteres Mal die Karte auf meinem Smartphone, um nach einem Weg nach Thailand zu suchen. Myanmar fiel weg, da dort Bürgerkrieg herrschte. Aufgrund der strengen Corona-Einreisebestimmungen konnte ich erstmal auch nicht über China reisen. Der einzige Weg, der noch übrig blieb, führte mit einem Schiff über den Golf von Bengalen. Eine kurze Suche ergab jedoch, dass von Indien aus keine Passagierschiffe nach Thailand fuhren. Was also tun? In Backpacker-Chat-Gruppen hörte man, dass einige Reisende immer mal wieder auf Containerschiffen anheuerten, um von einem Land ins andere zu gelangen. Ob das von Indien aus überhaupt möglich war, wusste ich nicht, aber es war meine einzige Chance. Also nahm ich mir vor, alle größeren indischen Hafenstädte abzuklappern, bis ich ein Frachtschiff fand, das nach Thailand fuhr. Auf der Karte sah ich, dass der nächste größere Hafen in Kochi lag. Mein nächstes Ziel stand also fest. Vorher wollte ich aber noch ein wenig Zeit in Mumbai verbringen. Ich ging in den Gemeinschaftsraum, wo ich einem Typen in meinem Alter begegnete, der an seinem Skateboard herumschraubte. Er war blond, hatte Sommersprossen und trug einen grau melierten Kapuzenpullover. »Hey, ich bin Josu. Fährst du schon länger Skateboard?« begann ich ein Gespräch. »Ja, seit ich 16 bin. Ich heiße Oscar. Soll ich es dir beibringen?« bot er an. Und ich hatte Lust, es mir zeigen zu lassen. Durch eine Glastür gingen wir vom Gemeinschaftsraum in einen kleinen Hinterhof. Oscar legte das Skateboard auf den Boden und rollte es mit dem Fuß zu mir. »Stell dich mal drauf und fahr ein bisschen. Ich will deine Fußstellung sehen«, sagte er. Ich stellte erst einen Fuß drauf, dann den anderen. Sofort begannen meine Beine zu zittern, das Skateboard wackelte. Ganze 3 Sekunden stand ich drauf, bevor ich mit meinem Hintern auf den Boden plumpste. Wie in aller Welt bekam man es hin, ruhig auf einem Brett zu stehen? Oscar half mir auf und lachte. »Schau, du musst deine Füße weiter auseinanderstellen, dann hast du besseren Stand. Außerdem ist es wichtig, sich beim Fahren immer mit dem hinteren Fuß anzuschieben. Wenn du den vorderen dafür benutzt, fehlt dir die nötige Standfestigkeit.« Ich probierte noch ein bisschen rum, bis es mir nach einer Weile gelang, eine Runde im Innenhof zu drehen. In den folgenden Tagen verbrachte ich viel Zeit mit Oscar. Er kam aus Chicago und war in Indien, um seinen Verpflichtungen dort zu entfliehen. Wir verstanden uns wahnsinnig gut. Vor allem mochte ich seine entspannte Art. Er machte sich nicht viel aus Stress. Im chaotischen Gewusel Mumbais behielt man an seiner Seite leicht einen kühlen Kopf. Es war ein tolles Gefühl, so schnell einen guten Freund gefunden zu haben. In den letzten Monaten war ich viel allein unterwegs gewesen, daher genoss ich seine Anwesenheit. Auch das Skateboarden klappte immer besser, bis wir auf 2 Brettern durch die lebhaften Straßen Mumbais jagten. Wir hängten uns an Tuk-Tuks, die uns über den löchrigen Asphalt zogen. Der Wind fegte durch mein Haar, das Adrenalin schoss durch meinen Körper, während sich hupende Motorroller an uns vorbeidrängten. Die Luft war drückend. Der Smog hing schwer über der Stadt. Im Stadtzentrum rollten wir an Luxusboutiquen vorbei, die Glasfassaden der Hochhäuser streckten sich in den Himmel. An einem anderen Tag fanden wir uns plötzlich mitten in einem Slum wieder. Im Gegensatz zum Stadtzentrum Mumbais merkte man an den heruntergekommenen Wellblechhütten sofort, dass man in einer anderen Welt war. Im Hostel wurde uns mehrfach dazu geraten, diese Gebiete zu meiden. Zu gefährlich sei es dort für Touristen. Doch wo wir schon mal hier waren, wollten wir uns wenigstens kurz umsehen. Bevor ich das erste Mal in einem Slum war, hatte ich eine vage Vorstellung davon, wie es dort aussah. Finstere Orte voll Müll und Armut, traurige Menschen am Abgrund, Bettler und Verderben. Viele dieser Vorstellungen stammen wohl aus Filmen wie Slumdog Millionaire. Doch mit den Darstellungen in diesen Filmen hatte die Wirklichkeit kaum etwas zu tun.